Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Montagmorgen. Und ich begrüße ganz herzlich unseren Gast Joachim Zelter hier im Studio. Hallo.
Tag. Hallo, guten Tag.
Zur Winterszeit ist er hier und bringt sein Buch mit. Er wird lesen aus dem aktuellen Buch Der Ministerpräsident. Das ist ja ein Titel, den wir jetzt hier kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg auch nochmal vielleicht mit anderen Augen lesen. Vor allem, weil da auch der Dialekt eine gewisse Rolle spielt. Haben Sie da solche aktuellen Ereignisse auch mit im Kopf gehabt beim Schreiben?
Also keine aktuellen Ereignisse wie Stuttgart 21, weil ich habe den Roman so vor einem Jahr geschrieben und es ist eigentlich eher kein aktueller Roman, sondern ein struktureller Roman, der einfach zeigt, wie belanglos und sinnlos Politik ist, dass Politik nur noch eine Form der Inszenierung ist oder ein leerer Schein oder wie Machiavelli mal geschrieben hat vor 500 Jahren, nichts ist notwendiger in der Politik als Schein. Und diese Scheinhaftigkeit und Banalität der Politik ist so das strukturelle Thema des Romans. Stuttgart 21 spielt dabei einfach deswegen keine Rolle, weil der Roman schon vor einem Jahr geschrieben wurde.
Naja, die Planungsphase war ja auch länger, aber da war es einfach noch nicht in den Medien. Aber ein anderes Ereignis könnte man Anknüpfungen finden, ist an diesem Unfall des thüringischen Ministerpräsidenten Althaus, der auch ja sein Gedächtnis verloren hatte auf eine Art und Weise.
Stimmt, das war auf jeden Fall der äußere Anlass. Als ich das im Fernsehen gesehen habe, besonders den Satz der behandelten Ärzte, die gesagt haben, er weiß, dass er Ministerpräsident ist und er will es auch bleiben, dachte ich, dass das so ein grotesker Satz ist, so eine dünne Basis, um Schriftsteller, um Ministerpräsident zu sein, dass in der Sekunde der Roman eigentlich schon irgendwie im Kopf war. Wobei das natürlich jetzt kein Schlüsselroman ist über Althaus, sondern das ist wirklich nur der äußere Anlass. Und aufgrund dieses Anlasses habe ich dann eben diesen Roman geschrieben, der aber eigentlich nur auch nur oberflächlich ein politischer Roman ist. Die Politik ist auch nur so eine Fabel oder eine äußere Parabel. In Wahrheit ist es auch ein Roman über Identität, Erinnerung und über das Überfordertsein mit dem Leben und dem Versagen im Leben.
Wie sind Sie da vorgegangen bei der Recherche?
Ich recherchiere nie beim Schreiben von Romanen, sondern ich schreibe einfach nur so, wie sich ein Laie Politik in der Fantasie vorstellt. Also Recherche wäre für mich eine zu fleißige, distanzierte Art, mit so einem Thema umzugehen, sondern ich habe eher so einen Erfahrungsbegriff im Sinne von Nietzsche, der mal geschrieben hat, alles, was ich schreibe, ist wirklich mit dem Blut meiner eigenen Erfahrungen, meines eigenen Leidens und meiner eigenen Abgründe geschrieben. Und Recherche wäre eher dann eine journalistische Arbeit, aber spielt bei mir überhaupt keine Rolle, die Recherche.
Also auch nicht über Amnesie oder irgendwelche medizinischen Geschichten wie Vergessen und Erinnerung funktioniert?
Bewusst überhaupt nicht, weil ich das auch sehr märchenhaft erzähle. Und ich glaube, je mehr man sich da reinarbeitet in so reale, realistische Details von sowas, umso mehr verliert der Text auch an Literarizität. Also das habe ich ganz bewusst freie Schnauze so entwickelt, wobei natürlich Ärzte das schon auch durchgelesen haben. Und mir bescheinigt haben, dass das auch gar nicht so falsch ist. Es gibt schon ein paar minimale Fehler drin. Also wenn zum Beispiel wenn die rechte Gesichtshälfte gelähmt ist, kann man anscheinend nicht mehr ohne weiteres schreiben. Sowas habe ich natürlich nicht bedacht. Aber im Großen und Ganzen ist es schon, glaube ich, eine realistische Darstellung von Amnesie. Weil ein Neurologe hat mir mal gesagt, bei solchen Traumata ist eigentlich alles theoretisch denkbar. Also wenn ich lange im Koma bin, ist jeder Gedächtnisausfall oder jeder neurologische Ausfall irgendwie theoretisch denkbar. Also muss man da auch gar nicht so genau recherchieren.
Sondern macht es dann eher gefühlsmäßig oder wie bei Schauspielern das Method Acting, dass man sich vorstellt, wie man sich selber dann fühlen würde dabei, oder?
Genau, also wie ich mich selber fühlen würde, wie ich mich nicht nur fühlen würde, sondern auch in der Realität häufig fühle. Also sowas, ich habe ja gesagt, das ist ja nicht nur ein politischer Roman, sondern auch ein Existenzroman und ich selber fühle mich genau in so einer Art und Weise überfordert oder bin in eine Rolle hineingeworfen, in die man vielleicht gar nicht hineingeworfen sein möchte. Und ich glaube, das ist auch so der kleinste gemeinsame Nenner unserer modernen Existenz, dass Menschen Rollen spielen, die sie vielleicht gar nicht unbedingt spielen wollen. Die Frage zum Beispiel, warum gehen Kinder freiwillig in die Schule und sagen, das ödet mich völlig an, es langweilt mich zu Tode und sie gehen dennoch in die Schule. Und mein Ministerpräsident ist also bereit, in diese grauenhafte Schule zu gehen, jetzt wieder Ministerpräsident zu werden, in dem Sinne, dass er seine äußere Rolle wieder innen annimmt. Und das waren für mich die Fragen, die beim Schreiben von dem Roman die Rolle gespielt hat.
Also Sie fühlen sich als Autor auch manchmal überfordert, ich mich als Radiomoderator auch und dieses Umgehen damit dann zu thematisieren, ja?
Genau, weil das eine enorme tragische Dimension hat, aber auch eine enorme komische Dimension. Also bei Ministerpräsidenten denkt man natürlich, das ist ein völlig omnipotenter Mensch, der sehr viel Macht hat, einen Gestaltungsspielraum, sehr viel weiß. Aber zugleich kann dahinter ja auch ein ganz schwacher, erbärmlicher, trauriger, melancholischer, einsamer Mensch stecken. Und diese Diskrepanz zu inszenieren, macht auch sehr viel Spaß, weil da sehr viel komisches Potenzial drin steckt beim Schreiben.
Sehen Sie da auch dann wieder doch Parallelen aus der echten Politik? Ist das auch für Sie manchmal komisch?
Nee, eigentlich nicht unbedingt komisch. Eher langweilig und völlig banal. Und finde ich meinen Roman wesentlich komischer als die reale Politik, die wirklich, wie Hannah Arendt das mal geschrieben hat, über die Banalität des Bösen, kann man sagen, das ist die Banalität der Politik.
Und da gibt es dann irgendwie in der echten Politik, da findet man dann keine humorvollen Aspekte mehr.
Keine Ahnung. Also ich bin ja auch nicht so interessiert an Politik. Eigentlich, also zum Beispiel wurde Herr Mappus mal in eine Talkshow eingeladen und da ging es gar nicht um politische Fragen, sondern um Ehe und Beziehung. Das war bei Wieland Backes. Und da war ich dann einfach völlig schockiert, wie ja über diese Gewöhnlichkeit und Banalität und dass in meinem Roman ich unbedingt versucht habe, dagegen anzuarbeiten, indem mein Held so eine kindliche Innerlichkeit hat, mit der dann doch wie ein Hofnarr alles in Frage stellen kann, wie aus einer kindlichen Perspektive. Und da sehe ich dann in meinem Roman noch mehr humanes Potenzial oder komisches Potenzial und tragisches Potenzial als in der Wirklichkeit.
Würden Sie sich da gerne dann in der Realität was anderes wünschen auch? Haben Sie da dann Erwartungen auch an Politik und Politiker?
Ich bin eigentlich sehr, sehr skeptisch gegenüber der Politik und glaube auch nicht, dass zum Beispiel so ein Hype um jemand wie zu Guttenberg, dass man jetzt so einen Politiker idealisiert und romantisiert und glaubt, dass dadurch dann große Fragen gelöst werden, ist einfach ein völlig romantischer Ansatz, an den ich nicht glaube, sondern ich habe eher so eine nüchtern angelsächsische Beziehung zu Politik, wie Churchill, der mal gesagt hat, die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, außer alle anderen Regierungsformen, die noch schlimmer sind. Oder im Sinne von Karl Popper, der mal gesagt hat, der einzige Vorteil der Demokratie ist, dass man eben versuchen kann, eine unliebsame Regierung ohne Blutvergießen loszuwerden. Das heißt, das ist natürlich ein sehr angelsächsischer, nüchterner Ansatz, den ich auch teilen würde. Und ich würde Politik jetzt nicht in der Art und Weise idealisieren, wie man das häufig macht, aber auch nicht verteufeln oder dämonisieren, wie man das auch häufig macht, dass man Politiker so als Inbegriff eines Scheusals oder von ganz, ganz grauenhaften, furchtbaren Menschen sieht. Das finde ich auch nicht angemessen, sondern es sind einfach nur Menschen oder marxistisch gesehen könnte man auch sagen Überbauphänomene von Strukturen, die Politik sowieso niemals verändern wird. Und
aber im Prinzip stellen Sie ihn ja den Politiker, den Ministerpräsidenten als sehr verletzlichen, empfindlichen Menschen dar. Und das könnte man ja theoretisch auch in jeden realen Politiker dann rein interpretieren.
Das stimmt, es gab natürlich auch Zeitungen, die geschrieben haben, das ist die Art von Roman, die man sogar den Politikern als Bettlektüre hinlegen kann, weil sie sich ja da verstanden fühlen. Und das ist auch eine Gefahr bei diesem Roman. Zugleich ist aber die Politik wirklich nur die äußere Fabel. Es geht eigentlich mehr um was anderes. Woran ich sehr stark gedacht habe beim Schreiben von dem Roman, ist an Kafkas Die Verwandlung. Denn bei Kafkas Verwandlung schläft ein Mensch ein und er wacht als Käfer oder als Ungeziefer wieder auf. Und bei mir schläft jemand ein oder ist jemand nicht mehr bei Bewusstsein nach einem Unfall und er wacht dann wieder als Ministerpräsident auf. Und ich frage dann, was schlimmer ist, wenn man als Ungeziefer aufwacht oder als Ministerpräsident. Jedenfalls ist das so die Grundfabel gewesen, die ich immer im Auge hatte. Also was passiert mit einem Menschen, der plötzlich von einer Sekunde auf die andere ein anderer Mensch ist oder seine Identität verloren hat? Und welche Abgründe gibt es dabei, aber welche Chancen gibt es auch dabei? Weil bei meinem Ministerpräsidenten, der hatte diesen Unfall, schwingt fast so ein Unterton der Erleichterung mit, dass er diesen Unfall hatte und dass er aus all diesem Grauen der Politik irgendwie jetzt hinausgeworfen ist und auch aus dem Grauen der Ehe und dem Grauen seiner ganzen öffentlichen Existenz, die sein Leben bislang ausgemacht hat, da ist er rausgeflogen und hat jetzt so eine kindliche Ich-Ebene wieder zur Verfügung, mit der er die Welt so ganz behutsam wieder erleben und ertasten, aber auch hinterfragen kann.
Ist Ihnen sowas selber schon mal passiert oder spricht da auch eine gewisse Sehnsucht raus? Auszubrechen?
Ja, also insofern passiert, dass ich auch schon mit dem Fahrrad Unfälle hatte, wo ich dann ins Krankenhaus kam. Da war dann nicht unbedingt ein Gedächtnisausfall, sondern eher eben schwere Frakturen. Und da war dann auch fast so ein Gefühl der Erleichterung drin. Also viele so atmosphärische Dinge aus dem Krankenhaus in meinem Roman sind auch schon irgendwie real erlebt. Nur nicht in dem Sinne, dass da jetzt ich im Koma war. Das war nicht der Fall. Oder vielleicht doch und ich habe schon wieder vergessen.
Der Filmriss vom Unfall oder vom Getränkeunfall vielleicht auch. Ja, sowas kann da schon immer mal wieder passieren. Und je nachdem, wie man damit umgeht, geht's aus. Lokalmagazin live auf der 96.6. Joachim Zelter heute zu Gast.
Ja, ich lese jetzt eine Passage aus dem Ministerpräsidenten, ziemlich am Anfang des Romans. Wie gesagt, der Ministerpräsident wacht aus dem Koma auf. Er weiß nicht mehr so recht, wer er ist, kann sich nicht mehr an sein Amt erinnern, an gar nichts mehr. Und er wird jetzt umgeben von einem machiavellistischen Berater namens Merz, der die ganze Zeit um ihn herum wuselt und ihn bearbeitet und ihn wieder wachrütteln will, weil ja auch der Wahlkampf bald bevorsteht und der Ministerpräsident bald wieder fit werden muss. Er, Merz, so heißt dieser Berater, er saß am Telefon und sagte, ich sei auf dem Weg der Besserung, es würden noch Untersuchungen durchgeführt, er sehe diesen Untersuchungen mit Zuversicht entgegen, mein Zahlengedächtnis sei schon fast wie früher, er kennt PIN-Nummern, Telefonnummern und Postleitzahlen, auch Geburtstage, er spricht wieder ganze Sätze, er weiß, dass er Ministerpräsident ist und er will es auch bleiben, sagte Merz. Er sagte auch, dass ich in vielen Dingen schon wieder fast der Alte sei, Klaus Urspring, wie man ihn kennt, Klaus Urspring, wie er leibt und lebt. Eine Frau kam ins Zimmer. Sie sagte, ich will zu meinem Mann. Sie sagte das zu Frau Dr. Wolkenbauer, die mir gerade Blut abnahm, und sie sagte das auch zu mir, ich will zu meinem Mann. Und sie schaute mich an, als könnte ich ihr vielleicht dabei weiterhelfen, mein Mann. Also suchte ich mit ihr nach ihrem Mann. Zumindest suchte ich mit meinen Augen, ob er vielleicht irgendwo in der Nähe sein könnte oder draußen im Gang war. Doch sie ging nicht nach draußen, sie blieb bei mir. Sie sagte, die Bettdecke meines Mannes, sie sei viel zu dünn, und sie meinte, meine Decke, die der Pfleger bitte wechseln sollte. Oder die Infusionsflasche, sie sei fast leer. Und in der Tat, sie war fast leer. Und es war meine Infusionsflasche, nicht die Infusionsflasche eines anderen. Wenn Sie bitte danach schauen würden, sagte sie, und der Pfleger schaute danach. Und er schaute nach mir, als wäre ich in der Tat ihr Mann. Wenn sie Mann sagte, dann schnürte sie ihren Bauch zusammen und betonte jeden einzelnen Buchstaben, mein Mann. Vorher machte sie eine kleine Pause, um Luft zu holen oder Anlauf zu nehmen, um das zu sagen, mein Mann. Sie stand wie in einem Fundbüro, als wollte sie einen Koffer abholen, mein Mann. Oder sie sah stumm auf einem Stuhl, ich bin doch auch noch da. So saß sie vor mir, ich bin auch noch da. Sie fragte, woran ich denke, was mit mir sei, warum ich nicht sage, warum ich nicht zuhöre, warum ich sie nicht anschaue, warum ich mich verstecke, warum ich ihren Namen nicht spreche, warum ich sie nicht berühre. Merz kam ihr zu Hilfe. Er beruhigte sie und führte sie aus dem Zimmer. Später kam er wieder zurück und sagte, das werde wieder. Sie, meine Frau, sie sei nur ein wenig verstört, verstört infolge meines Unfalls, verstört wegen meines Zustandes nach dem Unfall. Verstört darüber, dass ich sie nicht mehr kenne oder kennen wolle. So viele Zahlen und Namen, die ich auf Anhieb kennen würde, Kontonummern, Telefonnummern, ja, sogar die Telefonnummer meiner Frau, die ich ja selbst aufgesagt hatte, nur meine Frau selbst, die würde ich nicht mehr kennen. Das sei sehr schade. Doch das werde wieder so Merz. Wer ist sie? Woher kommt sie? Seit wann sind wir verheiratet? Warum bin ich überhaupt verheiratet? Der Gedanke schien mir fern, verheiratet zu sein, eine Frau zu haben oder von einer Frau gehabt zu werden. Ob das überhaupt notwendig sei, fragte ich Merz. Er antwortete, nicht unbedingt notwendig, aber hilfreich. Aus zahllosen Gründen, auch aus politischen Gründen, nicht zuletzt wegen des bevorstehenden Wahlkampfes. Es sei gut und richtig, wenn ein Ministerpräsident eine Frau habe. Man könnte doch genauso gut etwas anderes haben, einen Hund oder ein Pferd oder ein Fahrrad oder Kinder. Und ich fragte Merz nach Kindern, ob ich Kinder habe, und er sagte, nein. Und ich fragte, ob meine Frau bei dem Unfall dabei gewesen sei, und er sagte, nein. Ob bei dem Unfall irgendjemand zu Schaden gekommen sei, aber nein, so seine Antwort, niemand sei bei dem Unfall zu Schaden gekommen, außer mir.
Joachim Zelter im Lokalmagazin aus dem Ministerpräsidenten, ein Auszug. Könnten Sie sich vorstellen, mit einem Politiker mal zu tauschen?
Nein, auf keinen Fall. Also so ein Leben würde mich völlig langweilen und wäre für mich eher ein Grauen. Dann bin ich lieber noch Schriftsteller als Politiker.
Gibt es trotzdem Parallelen?
Ja, auf jeden Fall, weil ja auch ein Autor immer wieder eine öffentliche Rolle spielt. Und gerade jetzt bei dem Roman wurde ich dann auch häufig gefragt, ob ich mich selber wie ein Ministerpräsident fühle, weil ich muss ja sehr Acht geben, was ich sage, weil das ja auch teilweise Dynamit ist. Die Thüringer Zeitungen haben zum Beispiel immer wieder über diesen Roman berichtet, weil sie ihn natürlich ausschließlich als Schlüsselroman über Althaus sehen. Und es gibt anscheinend auch einen Berater von Althaus in Thüringen, einen ehemaligen Berater, dessen Namen ich vergessen habe, aber der anscheinend genau so sein soll wie Merz in meinem Roman, wobei das wirklich nie beabsichtigt war. Also muss man natürlich da schon immer wieder bei so Parallelen zur Wirklichkeit auch vorsichtig sein. Und es gibt da durchaus so in dem Grundempfinden manchmal auch so das Empfinden, die Geister, die ich in dem Roman gerufen habe, die kriege ich jetzt auch nicht mehr los. Und die lebe ich jetzt selber praktisch aus als Autor.
Gab's da, dann sind die, haben die sie dann bedroht oder in irgendeiner Form angefeindet, dann die Zeitungen aus Thüringen? Oder
Also es hängt davon, es gab so die Thüringer Landeszeitung, die hat so sehr begeistert geschrieben, ganz Thüringen wartet jetzt auf den Roman und freut sich auf den Roman und das war dann eher so positiv, aber es gab zum Beispiel auch ein Kamerateam vom Mitteldeutschen Rundfunk, die kommen wollten, um mit mir ein Interview zu machen und dann hat die Redakteurin eingeräumt, dass einfach der politische Druck dann zu groß war von oben, sodass sie dann dieses Interview wieder abgesagt hat. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass das dann auch eine politische Brisanz hat, dieser Roman, was von mir gar nicht so beabsichtigt war.
Welche Angst haben die Politiker da dann, wenn es hier um einen Roman geht und was können die befürchten?
Das frage ich mich auch, ja. Also eigentlich können sie nicht viel befürchten, weil Politik wird ja hier gar nicht so scharf dargestellt, wie man es darstellen könnte. Es ist ja eben nicht die übliche Politikerschelte. Es ist ja eigentlich noch nicht mal ein wirklich politischer Roman und deswegen habe ich mich das auch gefragt. Aber manchmal liegt man als Autor, entweder trifft man völlig ins Schwarze oder man liegt völlig daneben, aber in beiden Fällen kann man wahnsinnig viel dann doch bewirken im politischen Lager. Und
also es scheint mir, als ob zwei Dinge daraus ersichtlich würden. Anscheinend haben sie ins Schwarze getroffen, offensichtlich, wenn die dann da so Angst bekommen. Und der andere Gedanke war, vielleicht sind es gar nicht die Veröffentlichungen des furchtbaren, skandalösen, das am bedrohlichsten ist. Vielleicht ist es geradezu dieses Banale, dieses allzu menschliche, diese Demaskierung des Großartigen.
Das stimmt. Also vielleicht ist das eine größere Bedrohung, weil sowas wie, nehmen wir zum Beispiel Stuttgart 21, das ist ja wenigstens noch ein ganz lebendiger Konflikt und zeugt noch von einer Lebendigkeit einer Gesellschaft und einer Demokratie. Während das, was ich darstelle, setzt viel weiter unten an, dass eigentlich gar nichts Lebendiges mehr verhandelt wird, dass Politik völlig tot ist und die Sprache ist tot und alles besteht nur noch aus marionettenhaften Versatzstücken. Und so eine Art von Darstellung ist am Ende bedrohlicher, als wenn es jetzt in dem Roman um ganz reale Fragen gehen würde, wie Kernkraft ja oder nein oder Stuttgart 21 ja oder nein. Das habe ich auch ganz bewusst vermieden, solche Fragen.
Aber es geht immer um Macht und die Macht ist da und die Macht könnten Sie theoretisch ja auch zu spüren bekommen, wenn die Politiker dann irgendwelche Rädchen in Bewegung setzen. Haben Sie da auch mal Befürchtung gehabt, das könnte Ihrer Karriere schaden?
Nee, also überhaupt nicht. Also weil da war mein früherer Roman, Die Schule der Arbeitslosen, viel härter. Da geht es ja um ein Internierungslager für Langzeitarbeitslose. Und das ist dann wirklich ein ganz harter Roman, wo dann die Arbeitslosen, das spielt im Jahr 2016 und die leben praktisch wie in einem Art Konzentrationslager zusammen und werden dann alle aus Deutschland ausgeflogen nach Sierra Leone mit Flugzeugen und das ist ein viel härterer Roman und selbst da habe ich dann auch Angst gehabt, was macht eigentlich die Bundesagentur für Arbeit jetzt, die ja da eine Schlüsselrolle in dem Roman spielt und die Konsequenz war eher, dass ich sogar eingeladen wurde in Jobcenter, um da zu lesen aus dem Roman und mir viele Mitarbeiter der Bundesagentur sogar noch freundlich geschrieben haben. Also ich glaube, man kann heute Literatur leichter dadurch ausbremsen, indem man sie wohlwollend behandelt oder ignoriert, viel mehr dadurch ausbremsen, als wenn man jetzt massiv gegen sie vorgeht. Und
so dieser Embedded Journalism oder Embedded Literature ist es dann ja sozusagen, die Mächtigen.
Ja, etwas so eine Art wohlwollender Vereinnahmung. Und also was früher eben Zensur war oder Bücherverbrennung ist hier eben heute eher das Ignorieren oder das Totschweigen oder das wohlwollende Reagieren auf etwas. Leider gibt es heute auch gar keine Literaturskandale mehr. Also die liegen ja auch schon jahrzehntelang zurück. Man kann heute fast gar nicht mehr skandalisieren.
In dem Buch gibt es auch einen Berater, um vielleicht wieder diese Parallele zu ziehen zwischen Politiker und Autor. Sie haben ja im Verlag und als Lektor oder so, da als Autor hat man ja auch Berater zur Seite. Oder wie läuft es da? Bei Ihnen.
Nee, eigentlich gar nicht. Also als Autor ist man eigentlich total einsam und man hätte gern Berater. Das ist fast eine Art von Sehnsucht, weil als Autor ist man völlig einsam. Jahrelang schreibt man alleine, dann will man vielleicht irgendeinem Freund mal das Buch zeigen und der sagt, oh bitte nicht, er hat keine Lust, Literatur zu lesen. Also da ist man eigentlich fern von, natürlich hat man schon so ein paar Leute, die einem auch im Verlag helfen, aber im größten Teil ist es eigentlich ein ganz einsames Geschäft, wie so ein Langstreckenläufer, der gar niemanden um sich herum hat und insofern ist das jetzt mit die Figur des Merz eher eine Wunschvorstellung, weil den sehe ich gar nicht so negativ. Der ist eher so eine Mischung aus einer Art strengen Vaterfigur und ein ehemaliger Lehrer. Und es ist fast sogar eher ein wishful thinking, dass so jemand um mich herum wäre. Also in der Realität habe ich leider keinen März, der mich berät.
Und diese Beratungsfunktion vom Verlag, das ist immer nur dann sporadisch oder wenn es dann wirklich kurz vor der Veröffentlichung geht oder?
Also das Gute ist, dass Klöpfer und Meyer ein Verlag ist, der den Autoren sehr viel Freiraum lässt und sie können wirklich da schreiben, was sie für richtig halten. Während in anderen Verlagen ist es wahrscheinlich schon so, dass man da ganz massiv eingreift und sagt, also wir hätten gerne noch einen anderen Nebenhandlung, noch mehr Liebeshandlung, noch einen Subplot hier und da noch einen Turning Point. Aber genau das macht Klöpfer und Meyer gar nicht. Er hat unheimlich viel Freiheit in dem Bereich, aber Freiheit bedeutet halt auch, kann auch Einsamkeit bedeuten oder dass man das mit sich selber ausmachen muss. Aber es gibt natürlich schon Lektoren in dem Verlag, die, wenn es dann fertig ist, sagen, also hör mal her, das ist ein Grammatikfehler, das ist jetzt vielleicht ein Orthographiefehler und so weiter. Also in der Endphase hat man dann schon Kontakt, aber man hat viel mehr Freiheit bei Klöpfer und Meyer als bei anderen Verlagen.
Und es geht eher dann nur um formale Details als um inhaltliche.
Ja. Also zum Beispiel würde Hubert Klöpfer nie sagen, oh Gott, das ist mir viel zu brisant, mach mal aus dem Ministerpräsidenten einen Oberbürgermeister lieber oder mach mal lieber mal eine Bundeskanzlerin. Während solche Dinge bei anderen Verlagen wirklich durchaus drin sind, die dann tatsächlich sagen, ja, das muss man nochmal neu schreiben, das muss man nochmal inhaltlich anders gestalten. Wobei diese großen Verlage das natürlich nicht aus politischen Gründen so machen, sondern nur wegen des Verkaufes, weil sie halt plotmäßig so dem Massengeschmack und dem Buchhandel entgegenkommen wollen, dass man halt die Autoren darauf trimmt, diesen Massengeschmack irgendwie zu befriedigen. Und da ist es dann fast nur noch wie ein Handwerk oder wie eine chemische Formel, die man so zusammenbaut, dass dann halt ein bestimmtes Pharmaprodukt herauskommt. Deswegen nennt man auch in England zum Beispiel Trivialliteratur gar nicht Trivial Literature, sondern Formula Fiction. Und Formula Fiction heißt eigentlich Rezeptliteratur, dass wie ein Chemiker eine bestimmte Formel zusammenbaut, eine kombinatorische Chemie betreibt. So haben dann diese Autoren fast die Funktion, so bestimmte Rezepte zusammenzurühren und dann wird daraus halt ein brauchbarer Roman. Aber das ist zum Glück bei Klöpfer und Meyer überhaupt nicht der Fall.
Was ist das, was Sie antreibt dann? Haben Sie nicht auch den Markt manchmal ein bisschen im Hinterkopf, weil Sie ja davon leben müssen?
Ja, man kann eigentlich sowieso nicht davon leben. Deswegen kann es einem auch wieder fast egal sein. Also ich lebe eigentlich in erster Linie von den Lesungen und nicht von den verkauften Büchern. Und mein Antrieb ist wirklich so die innere Besessenheit von irgendeinem Thema. Also wenn Sie mir jetzt sagen würden, ja, schreib doch mal ein Buch über Bergarbeiter in Rumänien, das wäre doch ein Riesenthema, dann könnte ich das einfach nicht, weil mir das nicht sehr nah ist, weil ich da nur in Klischees schreiben könnte. Und ich glaube, auch wenn ich recherchiere, ist ein Schreiben, was basiert auf Recherche, eigentlich nur ein klischeehaftes Schreiben, weil man ja nur auf geborgten Erfahrungen aufbaut. Und ich kann einfach nur das schreiben, was nicht geborgt ist, sondern was tatsächlich selber irgendwie erlebt ist, was eine eigene Besessenheit ist. Und ohne Besessenheit kann man auch nicht einfach 200 Seiten schreiben. Dann würde ich schon nach 10 Seiten aufgeben. Und
das Lokalmagazin hier auf der 96.6. Zu Gast ist Joachim Zelter und wir hören einen Ausschnitt aus seinem Roman Der Ministerpräsident.
Mein politischer Berater Merz schlug vor, erst einmal andere Fragen anzugehen, zum Beispiel die Frage meines Kabinetts. Er legte mir eine Liste vor, mein Kabinett. Was ein Kabinett ist, es ist ein Beraterkreis. Ob ich das Wort Kabinett schon mal gehört habe? Es rief eine entfernte Erinnerung hervor, eine Erinnerung an sonderbare Gestalten aus meiner Schulzeit. Daran erinnerte mich das Wort Kabinett. Mir kam das Wort Rarität in den Sinn, Rarität und Kabinett, ein Raritätenkabinett. Doch Merz sagte, mein Kabinett sei kein Raritätenkabinett, sondern ein Ministerkabinett. Er legte mir eine Liste mit Namen vor, die ich bitte auswendig lernen sollte. 11 Minister in 10 Ministerien. Und ich fragte, warum nicht 11 Minister für 11 Ministerien? Und Merz antwortete, weil es einen Minister ohne ein eigenes Ministerium gibt. Und ich fragte, ob das nicht traurig sei, ein Minister, der gar kein eigenes Ministerium hat. Und Merz winkte ab und sagte, das sei nun mal so, das sei ein weites Feld. Er zeigte mir Fotos. Ob mir manche Gesichter etwas sagen würden? Nein. Zum Beispiel der Finanzminister? Leider nein. Oder der Minister für Ernährung und ländlichen Raum? Nein, die Fotos sagt mir nichts. Oder sie sagten etwas anderes als das, was Merz hören wollte. Zum Beispiel der Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Er sah aus wie ein armes, überladenes Eselchen. So sah er aus. Doch Merz sagte, es sei nicht wesentlich, wie er aussieht. Wichtig sei, dass er Minister sei, Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Ein anderer Minister sah aus wie ein alter Klassenkamerad von mir, ein Schulfreund namens Gernold Strobel. So beherzt blickte mich dieser Minister an, wie Gernold Strobel, eifrig zuvorkommend und zu allem bereit. Doch war dies nicht Gernold Strobel, sondern der Minister für Kultus, Jugend und Sport. Es glich dem Vokabellernen in der Schule. Die Namen der Ministerien, die ich lernte, und die Namen der Minister, die ich ebenfalls lernte, und auch die dazugehörigen Gesichter. Jeder Minister hatte Eigenschaften, die Merz mir nannte. Finanzminister, bockig, Wirtschaftsminister, willig, Kultusminister, eifrig, Justizminister, rechthaberisch. Merz malte mit roter Tinte Ausrufezeichen. Vorsicht, Justizminister, Vorsicht, schwierig, wie Warnschilder auf einer Straße. Und er deutete mit einem langen Stift auf das Wort Staatsministerium, was dieses Ministerium sei, was dieses Ministerium bedeute, was dieses Ministerium mache. Es plane, es koordiniere, es regiere, es empfehle, es helfe, es berate. Den Regierungschef, den Landesvater, den Ministerpräsidenten, einen Menschen wie mich.
Mir ist als erstes Gruselkabinett eingefallen.
Ja, kann man auch gruseln, aber ich finde Raritätenkabinette ist mir auch wieder näher, weil mein Leben halt ein einziges Raritätenkabinett ist. Und das wollte ich unbedingt mal in einem Roman reinpacken, dieses Wort Kabinett und Raritätenkabinett. Aber man könnte auch sagen Grusel, ja, das stimmt schon, Gruselkabinett kann man auch sagen.
Also es gibt Worte, die gefallen Ihnen so gut, dass Sie die versuchen dann im Roman unterzubringen.
Unbedingt, manchmal schreibt man auch nur einen ganzen Roman, um ein einziges Wort unterzubringen. Also man muss ein Wort wie Gehweg im Sinne von, man kann es als Gehweg nehmen, aber auch als Stehweg, weil die Leute meistens gar nicht gehen, sondern stehen. Oder als Geh-Weg-Weg, Geh-Endlich-Weg-Weg. Also das sind so Wortspiele, die mir natürlich unheimlich Spaß machen. So wie Thomas Bernhardt natürlich auch manchmal in so einen Sprachrausch reinkommt, wo der Inhalt gar nicht mehr so wichtig ist, sondern nur noch die Sprache als solche wichtig ist.
Und das steht dann schon vorher, solche gewissen Begriffe, und dann wird drumherum gebastelt oder fließt es dann irgendwann alles so zusammen?
Ja, so beides. Beides kommt zusammen. Also manchmal ist es so, ein Autor aus der Schweiz, Adolf Muschk, hat mal gesagt, bevor man ein Meister im Schreiben ist, ist man erstmal ein Meister im Verschweigen. Das heißt, Schriftsteller sind eigentlich erstmal zu Spätsprechende, die im wirklichen Leben viele Dinge verschweigen oder nicht gesagt haben oder in Situationen nicht wirklich reagieren konnten. Und dann fallen einem Jahre später vielleicht irgendwelche Antworten auf Sätze, die man zu hören bekommen hat. Und dann kommt vielleicht eine Antwort morgens, wenn man aufwacht, und dann kommt die zweite Antwort, die kommt natürlich alle Jahre zu spät. Und dann die dritte Antwort, und dann kommt schon der erste Dialog, und dann kommt die Gegenrede und dann nochmal eine Gegenrede, und dann ist schon das erste Kapitel von dem Roman vielleicht schon fertig. Und
beruht alles auf mangelnder Schlagfertigkeit dann?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur Schlagfertigkeit, sondern es beruht halt immer auch auf Wirklichkeitsdefiziten, dass die Wirklichkeit sehr defizitär ist auf verschiedenen Ebenen, und man hält die Wirklichkeit nur dadurch irgendwie aus, indem man halt sie ständig irgendwie literarisch bearbeitet. Oder wie Camus mal gesagt hat, eine Welt, die in Ordnung wäre oder eindeutig wäre, bedürfte keiner Kunst. Und das heißt, Kunst kann immer nur aus einem Problem sich ergeben oder aus einem Defizit und aus nichts. Also aus einem idealen Zustand kann sich Kunst meines Erachtens überhaupt nicht ergeben.
In Ihrem eigenen Raritätenkabinett benutzen Sie denn auch so diese Klassifizierungen wie der Herr Merz für die Menschen in Ihrer Umgebung? Willig oder
was? Nee, eigentlich nicht. Nee. Das sind eher so Echos aus meiner Schulzeit. Also so dieses Schlagwortartiges, dieses Reduzieren auf ein Wort und das ist ja so wie diese Verhaltensnoten früher, dieser Schüler ist willig, der ist eifrig, der ist zuvorkommend, das ist ja mit Absicht eine Nomenklatur, gar nicht aus der Politik, sondern eher aus der Schule. Deswegen ist dieser Roman auch eben ein Schulroman, und mein Held Klaus Urspring hat nicht ohne Grund den Namen meiner früheren Schule, die Urspringschule.
Die bei Ulm ist, und da haben Sie traumatische Erinnerungen daran, oder? Warum hat die Schule es zu diesem Heldennamen gebracht?
Aus zwei Gründen. Also erstmal, um eben einen Namen zu haben, der ganz weit weg ist von allen real existierenden Figuren. Und Urspring ist eben überhaupt kein Personennamen, sondern eher ein Ortsname. Also war ich da schon irgendwie ganz auf der sicheren Seite. Also es gibt dann überhaupt keine Parallele zu, sagen wir, Ole von Beuys oder zu Althaus oder wen auch immer. Das ist der erste Vorteil. Zweiter Vorteil ist natürlich, dass Urspring auch sehr viele Wortspiele wieder ermöglicht. Also ein ganz neuer Urspring. Kein alter Urspring wie neu, sondern ein ganz neuer Urspring. Ein ganz ursprünglicher Urspring. Kein unursprünglicher Urspring, sondern ein wahrhaft ursprünglicher, wahrer Urspring. Also da sind schon sehr viele Wortspiele drin. Und da natürlich auch meine Schule, ja, weil ich dann dachte, immerhin werden dann all meine ehemaligen Klassenkameraden den Roman kaufen oder sich dafür interessieren. Oder ich werde vielleicht sogar mal in die Schule eingeladen, um aus dem Roman zu lesen. Und dann, aber ich habe eigentlich keine traumatischen Erinnerungen an die Schule, also eher traumatische Erinnerungen an die Schulen vor der Ursprungsschule. Das waren Staatsschulen, und weil ich in der Staatsschule nicht mehr zurechtkam, kam ich dann in die Ursprungsschule, die mich gerettet hat in gewisser Hinsicht. Denn ohne Ursprung hätte ich kein Abitur bekommen.
Und dann wären Sie womöglich kein Autor geworden? War das zwingend?
Wahrscheinlich ja. Also wahrscheinlich wäre ich auch dann kein Autor. Also ich war so schlecht in der Schule, in allen Fächern eine 5 und sogar teilweise noch schlechter. Also das war so abgrundtief schlecht, dass es überhaupt keine Wahl gab, nach Ursprung zu gehen. Also es gab dann so die Option entweder Sonderschule oder Ursprung. Und Ursprung war dann wie ein rettender Hafen, wo man sich dann so ein paar Jahre lang so durch, nicht mogeln konnte, aber so wurde man ein paar Jahre in Ruhe gelassen als Schüler. Und die ultimative Drohung war damals immer, wenn ihr das und das anrichtet, dann kommt ihr in die Staatsschule. Und Staatsschule war immer so wie nach Sibirien zu kommen oder in eine grauenhafte Welt. Und das hätte auch wirklich, Staatsschule hätte für mich bedeutet, das Ende aller gymnasialen Ambitionen.
Was war da so schlimm? Waren Sie da so rebellisch oder was war dann überhaupt so anders?
Ich habe einfach gar nicht verstanden, was man von mir wollte. Also ich war genau in der Lage wie der arme Ministerpräsident, dass da werden dem Kabinettslisten vorgelegt und er weiß einfach nicht, was soll das überhaupt. Und ich habe da lateinische Wörter gesehen und habe einfach nicht gewusst, was soll das. Und auch im Deutschunterricht wurde da irgendwie ein Text vorgelesen, den man danach erzählen sollte. Und ich habe einfach kein Wort davon verstanden. Und es war einfach ein völliges Überfordertsein. Und genau das ist auch das Thema von dem Roman.
Aber der Stoff im Internat war ja wohl nicht so anders, aber die Umgangsweise oder was?
Mit also da waren halt auch sehr viele Kinder da aus ganz schwierigen Elternhäusern, oder das waren halt auch sehr viele nicht Versager, aber Leute, die Probleme mit der Schule hatten, da war dann irgendwie so ein geteiltes Leid da, und die Lehrer haben auch darauf natürlich viel mehr Rücksicht genommen auf die Schwierigkeiten mancher Schüler. Und es gab auch teilweise Unterrichtsfächer, die es in der Staatsschule gar nicht gibt, wie dramatisches Gestalten, dass wir sogar einen Schauspiellehrer hatten, der dann mit uns so Theaterstücke im Unterricht gemacht hat. Was ja heute, glaube ich, selbstverständlich ist, aber so vor 20, 30 Jahren war das schon eine Besonderheit, und ich bleibe dabei, also ohne Ursprung würde ich hier sicherlich nicht sitzen und hätte auch nie irgendein Buch geschrieben und hätte nie eine Uni von innen gesehen.
Aber dann haben Sie die quasi Karriere auch gemacht. Sie sind nicht nur Autor, sondern Sie sind auch Professor geworden oder Lehrer. Sie haben gelehrt.
Übertrieben.
Ja, Professor nicht,
Dozent,
aber
kann man sagen.
Sie sind Dozent geworden. In Yale aber immerhin auch, ja?
Ja, das war auch reiner Zufall. Also das war ein Austauschprogramm zwischen Tübingen und Yale, und ich habe da vorher ein paar Jahre in Tübingen gearbeitet als wissenschaftlicher Angestellter, und dann gab es keine Stelle mehr hier in Tübingen, und dann hat man gesagt, er könnte doch mal ein Jahr nach Yale gehen, und ja, which was quite an experience, of course. Ja.
War spannend, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und hier Ihre Lehrtätigkeit, machen Sie das immer noch, oder was lässt sich darüber sagen, über diese Arbeit auch an der Uni von innen?
Also wenn ich jetzt Werbung machen darf, liest man einfach meinen letzten Roman, der heißt How Are You, Mr. Angst? Der beschreibt dann ziemlich genau, was ich so an der Uni alles erlebt habe. Und da geht es praktisch auch wieder um dasselbe Thema, um Versagen oder überfordert sein. Jetzt nicht von den Studierenden, sondern eben von einem einsamen Professor, da kommen nur 2 Leute in seine Vorlesungen. Und am Ende ist nur noch ein Mensch da. Also das kann man diesem Roman nachlesen, was ich da so... Also die Uni hat sich natürlich total verändert. Ich glaube, dass ich das heute auch nicht mehr schaffen würde, da zu unterrichten mit diesen Bachelor of Arts-Studiengängen und Master-Studiengängen, wo auch ein enormer Druck auf den Lehrenden da ist. Und ich habe das ja auch in den USA erlebt, dieser massive Druck, diese massive Verschulung der Uni. Und ich finde es eigentlich auch ganz furchtbar und bin schon allein deswegen froh, nicht mehr Lehrer an der Universität zu sein.
Können sich völlig auf Ihre Autoren- und Lesungstätigkeit konzentrieren dann jetzt?
Ja, ich muss es. Ich kann ja auch gar nichts anders. Also ich könnte nicht mehr zurückgehen an die Uni, weil ich da viel zu alt bin und habe ja auch die letzten 10 Jahre nicht mehr geforscht und mich weitergebildet. Und es gibt eigentlich keine Alternativen. Ich kann gar nichts. Ich kann Fahrrad fahren und gut schlafen und sonst. Ich behaupte ja noch nicht mal, dass ich schreiben kann. Aber das ist jetzt so eine fragile Form von Existenz, an die ich mich jetzt gewöhnt habe und die ich jetzt so weiter betreibe.
Und es kommen Leute zu den Lesungen und der Verlag steht nach wie vor hinter Ihnen. Also so kann es auch weitergehen.
Ich hoffe es zumindest. Es ist natürlich auch ein total unsicheres Leben, weil man einfach nicht weiß, was als nächstes kommt. Ob man in 5 Jahren, also ob man überhaupt es noch schafft, einen neuen Roman zu schreiben. Weil das ist natürlich schon ein gewaltiger Druck, dass alle 2 Jahre spätestens ein neuer Roman fertig sein muss. Und irgendwann kann man vielleicht auch in den Zustand kommen, dass einem nichts mehr einfällt und sowas nennt man dann Writer's Block. Und dann, ja, dann wird es schon sehr, sehr schwierig.
Hatten Sie bisher noch keine Schreibblockade?
Eigentlich ständig. Also ich habe jeden Tag eine Schreibblockade und versuche halt irgendwie gegen die anzukämpfen, indem ich mich da wie im Fußball würde man sagen, über den Kampf ins Spiel komme. Also es ist teilweise wirklich so, dass man denkt, es hat keinen Wert, nicht nur heute zu schreiben, sondern überhaupt eigentlich irgendwas zu schreiben. Und dann eine Stunde später hat man sich da hineingearbeitet und dann kommen die Wörter plötzlich in die Sätze und dann ist man echt froh, dass man über den Kampf versucht hat, ins Spiel zu kommen. Also eine Schreibblockade ist eigentlich fast ein tägliches Erlebnis.
Wie sieht der Kampf dann aus? Wie zwingen Sie sich dann doch irgendwas Produktives zu Papier zu bringen?
Indem ich mir dann vor Augen halte, wie schlecht das aktuelle Fernsehprogramm ist, dass es keine Ablenkung gibt, dass man einfach alleine da sitzt und was will man sonst machen? Also dann schreibt man lieber, als bevor man gar nichts macht, weil das Schreiben ist wirklich ein völlig einsamer Prozess. Da sitzt man da, man könnte genauso gut auch im Gefängnis sitzen. Also ich glaube, wenn ich jetzt in der Zelle sitzen würde, würde sich an meinem Leben nicht viel ändern, weil man steht auf, schreibt und isst irgendwann und dann schreibt man wieder. Und deswegen ist es auch gar nicht so schwer, sich da zu zwingen, weil auch nicht sehr viele Ablenkungen, besonders in Tübingen, was gibt es hier für Ablenkungen?
Schreiben Sie auch unabhängig von einem aktuellen Roman dann jetzt jeden Tag einfach irgendwas? Oder?
Nee, das ist schon an Projekt schon bezogen. Also ich schreibe jetzt wieder einen neuen Roman und manchmal sogar zwei Romane parallel. Wenn man spürt, dass der eine nichts wird, schreibt man schon einen Notroman, der dann vielleicht den anderen Roman rettet. Und dann schreibe ich halt auch immer an Theaterstücken, was für mich so eine Art zweites Standbein ist, weil Sie ja gefragt haben, wie ist das so mit den finanziellen Risiken oder kann man davon überhaupt leben? Und das ist natürlich schon alles sehr ungewiss und deswegen ist es als Autor auch wichtig, eben nicht nur auf eine Karte zu setzen, auf Romane, sondern ich setze halt auch auf Hörspiele, die ich für den SWR mache und eben ganz stark auf Theaterstücke.
Da schreiben Sie dann die Dialoge bei Die Schule der Arbeitslosen, da haben Sie das als Roman gehabt und dann als Theaterstück.
Genau, weil ich bei den Lesungen gespürt habe, dass das irgendwie schon sehr viele Dialoge hat und dass es da eigentlich auch irgendwie schon danach geschrien hat, eben eine Bühnenfassung zu machen. Und ich finde eigentlich, um eben die Wahrheit zu sagen, Theater viel interessanter und spannender als so das Romanhafte, weil beim Roman ist man, wie gesagt, sehr einsam und es geht dann auch, es ist immer so eine anale Haltung, das muss perfekt sein, es darf kein Fehler drin sein, keine Kommafehler und es gibt dann Kritiker, die sagen, dieser Autor kann nicht schreiben, es sind drei Infinitivfehler hintereinander und der Konjunktiv 2 ist noch falsch gesetzt. Konjunktiv 2 bedeutet Konjunktiv des irrealen Vergleichs, der Autor hat es nicht verstanden und beim Theater interessiert es einen, da kann ein Text lauter Fehler haben, das spielt überhaupt keine Rolle, es geht um die Performance und es muss auf der Bühne funktionieren. Und das ist dann einfach ein viel freieres, auf eine Art viel freier, auf eine andere Art natürlich auch wieder viel strenger, weil der Text darf dann keine Längen haben und er muss total gut pointiert sein. Aber irgendwie insgeheim finde ich das Theater fast interessanter als das Schreiben von Romanen.
Sind Sie dann an der Umsetzung noch beteiligt? Weil es kann ja auch sein, Sie liefern den Text ab und dann ist er ausgeliefert, den Dramaturgen.
Ja, es gibt halt teilweise unheimlich gute Regisseure, besonders in Tübingen im Zimmertheater, da ist es eine total gute Zusammenarbeit mit Axel Krause und Christian Schäfer und denen kann ich auch völlig blind vertrauen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass in einem Theater, sogar bei einer Uraufführung, die haben die Schule der Arbeitslosen gemacht, ein Riesentheater in Norddeutschland und ich sitze dann da drin und merke, dass eigentlich nur so alle 20 Minuten mal irgendein Satz von mir überhaupt da gespielt wird. Und alles andere waren irgendwelche Sätze von der Regisseurin und ich fand es absolut grauenhaft. Und dann in der Pause habe ich mich entschieden, ich gehe, glaube ich. Ich hau ab, aber hatte kein Auto da. Sonst wäre ich sofort ins Auto gestiegen und wieder nach Tübingen gefahren. War auch dann auch schon zu betrunken und habe mich dann an die Bar gesetzt und die zweite Hälfte dann gar nicht mehr angeschaut. Und dann kam plötzlich die Regisseurin mit ihren Leuten, hat sich auch an die Bar gesetzt und hat gewundert, was ich da eigentlich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich meine, ich kann mir dieses Theaterstück einfach nicht antun, weil es ist zwar ein hervorragendes Theaterstück, aber es ist eben nicht mehr mein Theaterstück. Und da gab es dann auch wirklich es war so ein kleiner Skandal dann, weil ich nicht auf die Bühne kam, um mich zu verbeugen. Und das kann einem schon passieren, dass dann, wenn man die Bühne nicht kennt und die Regisseure nicht kennt, dass die aus dem Stück was völlig anderes machen. Weil man redet auch heute nicht mehr von Autorentheater, sondern von Regietheater. Das heißt, die Autoren sind nicht mehr so wie bei Dürrenmatt oder bei Frisch eigene Marken, sondern die liefern eigentlich nur so Material, damit die Regisseure sich daran profilieren können und das muss man heute schon berücksichtigen, dass Regisseure eine viel größere Gestaltungsfreiheit haben bei Theaterstücken als noch vor 30, 40 Jahren.
Und Sie als Autor haben da Ihre künstlerische Freiheit, ist dann nichts wert, oder?
Ja, also für manche Regisseure ist der Autor halt nur so ein Lieferant. Der liefert mal so Rohstoff, so ein paar Text, Plotfragmente Und dann wird es halt völlig umgestellt mit, also so war das in Osnabrück zum Beispiel. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Regisseure wie Christian Schäfer, der schon viele hier in Tübingen im Zimmertheater, der sehr, sehr akribisch ist und der dann fast mich mal am Tag viermal anruft und sagt, ja, ist es okay, wenn die Hanna jetzt nicht rechts abgeht, sondern links abgeht und so, wäre das ein großes Problem. Und dann sage ich, ja, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt links abgeht in dem Text. Doch, doch. Und dann, also dann ist es auch wieder ganz, ganz behutsam und mit großer Achtung vor dem Autor. Und eigentlich war meine Erfahrung bislang sehr positiv, jetzt nicht nur in Tübingen, sondern auch in anderen Bühnen. Das war nur eine Inszenierung, die ein völliger Schlag ins Wasser war. Und das Bittere war, das Stück war dann auch noch ein Riesenerfolg in Osnabrück. Wurde hymnisch gefeiert, aber es war einfach nicht mein Stück dann.
Sie haben eben gesagt, Sie sind hier in Tübingen und finden keine Ablenkung vom Schreiben. Ist es wirklich so schlimm, finden Sie? Das ist ja nicht gerade jetzt ein Kompliment an in die Stadt, wo Sie wohnen.
Ja, das stimmt. Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Natürlich gibt es hier viel Ablenkung, aber man kann, sagen wir mal so, sich in dieser Stadt auch so einrichten, dass es dann nicht sehr viel Ablenkung gibt. In so manchen suburbanen, so wie im Waldhäuser Ost und so, gibt es schon so Orte, die sowas sehr, so wie in Florida, was sehr Rentnerhaftes haben, wo der Höhepunkt des Tages schon ist, wie eine alte Dame mit dem Rollator zum Einkaufen geht und so. Und da gibt es schon andere Städte, wo die Ablenkungen massiver sind. Aber wie gesagt, das ist auch sehr geeignet, weil man dadurch kann man häufig auch gar nichts anders machen als schreiben. Also was mich manchmal vorantreibt beim Schreiben, ist einfach der Mangel von irgendeiner Alternative. Dass man denkt, ja, ich kann jetzt nicht schon wieder ein Fußballspiel sehen oder eine Radübertragung oder nicht nochmal eine Etappe der Tour de France. Also bleibt dann nichts anderes übrig, als weiterzuschreiben dann.
Was machen Sie denn sonst noch, wenn Sie nicht schreiben, wenn Sie außer Fernsehen gucken?
Lesen. Ich muss ja unheimlich viel lesen. Meistens Bücher von anderen Autoren, die man bei Lesungen so geschenkt bekommt, wenn ich mit anderen Autoren zusammen lese. Und dann sehr viel Fahrrad fahren. Wobei, ja, das habe ich noch bis vor einem Jahr gemacht, aber jetzt komme ich fast nicht mehr dazu. Aber früher bin ich dann häufig aufs Rennrad und dann einfach so 100 Kilometer gefahren. So wie, ich habe mal eine Erzählung geschrieben über einen Autor, der nicht dem Alkohol verfällt, sondern dem Fahrradfahren. Und so gibt es viele Autoren, die heutzutage eher so dem Ausdauersport verfallen.
Und welchen Autor haben Sie denn gerade so, den Sie selber schätzen?
Ich schätze sehr Sie meinen jetzt aktuelle Autoren, die heute leben. Auf jeden Fall Arnold Stadler, den ich ganz großartig finde. Besonders den Roman Der Tod und ich, wir zwei. Dann Genazzino find ich großartig. Und Martin von Arndt, noch ein jüngerer Autor, der hat zwei ganz tolle Romane geschrieben. Ego-Shooter, das ist über die Einsamkeit von so einem Electronic Cash Player, der also sein Geld damit verdient, dass er virtuelle Computerspiele, Flugzeugkämpfe aus dem Zweiten Weltkrieg spielt. Und wenn man gewinnt, kriegt man Geld. Und wenn man verliert, verliert man Geld. Und das ist eben so ein ganz grandioser Roman über so die heutige Moderne und die Einsamkeit des atomisierten Individuums, der seine Zeit nur noch am Computer verbringt und literarisch unheimlich toll geschrieben. Kann ich nur empfehlen. Martin von Arndt, Ego-Shooter, und der zweite Roman heißt Der Tod und ich, wir zwei. Entschuldigung, nicht der, das ist ja Arnold Stadler. Nein, der heißt Der Tod ist ein Postmann mit Hut.
Ja. Eckpfeiler von Autoren ist ja immer auch, oder ein Eckpfeiler ist immer die Buchmesse. Da müssen Sie auch immer hin.
Wenn ein Buch erscheint, muss man hin. Und da ja der Ministerpräsident auf der Longlist war, gab es da einige Termine. Das lässt sich dann leider nicht vermeiden. Und die Buchmesse hat etwa so den Charme eines Flughafens. Man könnte genauso gut auch auf den Frankfurter Flughafen gehen. Und es ist für mich jedes Mal ein völliger Tiefpunkt. Drei Tiefpunkte im Jahr, Weihnachten, Karneval und die Frankfurter Buchmesse. Und es ist eben deswegen so furchtbar, weil das so ein Massenbetrieb ist und weil man so diese Erfahrung macht, dass man als einzelner Autor völlig bedeutungslos ist, weil eben da Tausende von Verlagen sind und Tausende von anderen Autoren. Und Herr Klöpfer, mein Verleger, sagt immer, also wenn man einem Autor mal eine Lektion erteilen will, dann schickt man ihn einfach auf die Buchmesse, weil dann weiß er ganz genau, wie völlig bedeutungslos und nichtig ist. Er wird dann praktisch wieder zum katholischen Glauben bekehrt. Und katholischer Glauben bedeutet in dem Fall eben das Anerkennen der eigenen Bedeutungslosigkeit.
Aber Sie haben eine Anerkennung erfahren dadurch, dass Ihr Buch auf die Longlist gekommen ist. Wie war das für Sie? War das irgendwas Besonderes dann schon?
Ja, insofern besonders, dass natürlich sich sofort eine Auflage gleich mal verkauft, dass da das Buch viel mehr präsent ist im Buchhandel und dass es natürlich dann auch Anfragen gibt von den Medien. Und dass dann bei der Buchmesse auch ein Riesenfoto irgendwie hängt. Diese 20 Autoren, die da nominiert sind, werden dann so Fotos hochprojiziert in der Größe von so Honecker- oder Stalin-Fotos, was auch irgendwie erschreckend ist. Aber ansonsten, also ideell bedeutet mir das nicht sehr viel. Es ist natürlich sehr wichtig auch für den Verlag. Es ist eine große Auszeichnung für den Verlag, weil es ist ja nicht nur der Autor, der da ausgezeichnet wird, sondern auch der ganze Verlag, der das Buch macht, der das Buch ja auch einreicht. Man muss ja so einen Titel erstmal einreichen und da sind ja ganz viele Leute daran beteiligt. Für mich persönlich ist es nicht so, ist es eher verdächtig, da nominiert zu werden, weil es mir einfach zeigt, dass man dann mit diesem Roman sich schon auch sehr, vielleicht auch an den Buchmarkt angepasst hat. Und also ich bin da eher zwiespältig bei solchen Auszeichnungen.
Sie schreiben schon an Ihrem nächsten Roman. Können Sie da was rauslassen, was so ein Überthema ist oder ein Titel?
Ich schreibe so an einem Remake, eine Neuauflage von Heinrich Manns Der Untertan. Also wie ein, weil das ist einer meiner Lieblingsromane, dieser Roman des Kaiserreichs, des Autoritarismus, wie ein Durchschnittsmensch im Kaiserreich sozialisiert wird und wie dann so eine Art der autoritären Sozialisation dann auch zu so einem Hurra-Gerufe und ein bereitwilliges Hineingehen in eine Katastrophe wie der Erste Weltkrieg dann, wie das so zustande kommen kann. Und ich möchte diese Geschichte praktisch mal völlig neu erzählen, nur jetzt in unserer Zeit. Welche Phasen muss ein Mensch durchlaufen an Elternerfahrung, an Kindheitserfahrung, an Schulerfahrung, um eben jetzt nicht unbedingt ein autoritärer Charakter zu werden, aber eher so ein Homo economicus, ein Mensch, der eben völlig besessen ist, wie wir fast alle heute besessen sind, von ökonomischen Diskursen, der also besessen ist von solchen Sätzen wie Bildung ist unser Kapital oder Kinder sind unser Rohstoff. Das sind ja völlig grauenhafte Sätze, die wir mit der größten Selbstverständlichkeit heute aussprechen. Und ich möchte praktisch diesen Untertan nochmal neu erzählen, wie dann so eine Mischung aus Sarrazin und Guido Westerwelle herauskommt und habe da etwa so 140 Seiten geschrieben und spüre aber jetzt, dass das nicht so gut funktioniert. Also, dass ich jetzt nicht mehr so recht weiß, wie das weitergehen könnte. Er hat jetzt die Schule hinter sich, die Uni hinter sich und jetzt müsste er langsam mal loslegen mit seinem Charakter, aber er kann es irgendwie nicht. Er ist, glaube ich, zu gut. Ich habe ihn zu gut angelegt und zu harmlos.
Müssen Sie jetzt nochmal über alles drüber gehen oder warten Weihnachten ab und dann kommt die Explosion?
Ich schreibe jetzt einfach einen Ersatzroman, der jetzt besser funktioniert, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Und man lässt es dann einfach mal liegen eine Weile und vielleicht fällt einem dann später noch was ein. Manchmal ist es wirklich nur ein einziger Satz, der so einen Roman dann rettet oder ein einziges Wort. Das hört sich jetzt völlig übertrieben an, aber es ist so, weil durch ein Wort kommt dann plötzlich das nächste Wort und mit dem Wort kommt dann wieder ein Wort und plötzlich funktioniert es dann. Das sind manchmal nur so, ja, so ganz entscheidende Schaltstellen und Scharniere. Und wenn man die erwischt, dann kann man den Rest dann sehr schnell wieder auflösen in Wohlgefallen. Und
dann wünschen wir Ihnen noch viele solcher Schaltstellen und Zauberworte, damit das Werk weiter wächst. Joachim Zelter, vielen Dank, dass Sie da waren bei uns im Lokalmagazin. Das war es jetzt am Montag von 10 bis 12 in der Live-Sendung, die Wiederholung von 4 bis 6 am Dienstagmorgen und natürlich Interview und Beiträge als Podcast unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Am Freitag sind wir wieder live da um 10, dann ist irgendein Musikverein aus Reutlingen wahrscheinlich zu Gast, ein junge Leute machen Musik, auch darüber kann man sprechen. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt. Das war's Lokalmagazin auf der 96.6. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.